Heute soll es um das große Thema der Allergien gehen. Und deswegen haben wir heute eine Expertin eingeladen, nämlich Monique. Schön, dass du da bist.
Hallo, ihr zwei.
Wann wäre denn auch Alter und ein Zeitpunkt, wo du als Kinderärztin empfehlen würdest, am besten einfach mal beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin vorbeischauen?
Jetzt. Es ist so, dass man eigentlich davon ausgeht, dass das Immunsystem beschäftigt werden muss. Und das, worüber Eltern immer klagen, die vielen Infekte in den ersten Lebensjahren, das ist eigentlich ganz gut für das Immunsystem.
Das war ein ganz tolles Plädoyer für die 3-Sekunden-Regel.
Sehr gut.
Spannend.
Gut zu wissen. Was heutzutage alles möglich ist, Hannes, ja?
Hätte ich nicht für möglich gehalten.
Diese moderne Medizin.
Herzlich willkommen bei Papas.
Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen.
Quasi der erste Podcast von 0 bis 99.
Geil. Schön, dass ihr da seid.
Herzlich willkommen zum ersten Podcast von 0 bis 99. Es ist auch schön, dass ihr beide da seid, denn ihr werdet euch jetzt fragen, wer sind denn die beiden? Natürlich ist der eine Hannes Husten, ja, mein Kompagnon. Hallo, ja. Hallo.
Hallöchen.
Und Hannes, ist ja auch schön, wenn man aus unserem Podcast einmal schlauer rausgeht, als man reingegangen ist. Und deswegen haben wir heute eine Expertin eingeladen, nämlich Monique. Schön, dass du da bist.
Hallo ihr zwei.
Vielleicht darf ich dich kurz vorstellen. Monique heißt mit Nachnamen Tettenborn und ist Kinderärztin, die für ein Pharmaunternehmen in beratender Funktion mitarbeitet. Und sie ist aber vor allem auch Allergieexpertin. Darf ich das so sagen?
Ich glaube, das ist okay so, ja.
Okay. Denn heute soll es um das große Thema der ganz kleinen, winzigen Tierchen gehen, die dafür sorgen, dass Kinder und Erwachsene Allergiesymptome bekommen. Schnupfen, ihr kennt es alle, und wir wollen uns heute mal in dieses große Feld der Allergien bewegen. Und ich finde es sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Monique ist extra aus Hamburg jetzt gekommen und muss danach direkt auch wieder zurück. Ich stelle jetzt gleich mal die erste Frage an Hannes, an dich. Hast du denn eine Allergie?
Nein, zum Glück nicht, aber ich habe Neurodermitis ist auch ein sehr lästiger Begleiter, seitdem ich ganz klein bin. Aber Allergie zum Glück nicht. Aber die Frage ist, wie sieht es bei dir aus?
Jetzt hast du mich direkt erwischt.
Dachte ich mir.
Ich hatte nämlich, deswegen fand ich das so passend, eine Hausstaubmilbenallergie. Und ich habe auch kurz vor der Folge auch noch mit meiner Mama telefoniert, die ja auch Kinderärztin ist. Und sie hat mir damals rausgeholfen aus der Hausstaubmilbenallergie mit einer Hyposensibilisierung. Da war ich nämlich 14 und habe das 3 Jahre bekommen. Monique, du bist ja die Expertin. Was ist denn eine Hyposensibilisierung?
Also eine Hyposensibilisierung oder auch Allergie-Immuntherapie genannt, ist eine ursächliche Therapie, bei der es darum geht, das Immunsystem wieder zu trainieren. Also ähnlich einem Trainingslager, ne? Fahrradfahren kann man auch nicht sofort. Selten ist man auch gleich direkt Fußballprofi. Das heißt, über diese Therapieoption wird das Immunsystem ins Trainingslager geschickt und man bekommt immer und immer wieder den Auslöser. Denn eine Allergie ist meistens nichts Sinnvolles, sondern der Körper reagiert über, und durch diese regelmäßige Exposition mit dem Allergieauslöser soll man das Immunsystem wieder daran gewöhnen, zu erkennen, dass Birkenpollen, in deinem Fall Hausstaubmilben, wirklich nicht gefährlich sind und diese ganzen Symptome, die dadurch auftreten können, nicht Not tun.
Mhm. Und hast du oder hattest du eine Allergie?
Ich habe zum Glück keine, aber ich habe eine Schwester, die ungefähr alle Allergien eingesammelt hat, die man so haben kann. Und die hat ähnliche Erfahrungen damit gemacht als Teenager wie du. Meine Mama hat sie auch zum Arzt geschleppt und die haben das dann ganz gut in den Griff bekommen. Leider nicht alle, aber ich bete immer wieder gebetsmühlenartig, dass sie sich darum kümmert, um das einfach auch besser in den Griff zu bekommen, denn im Frühjahr bis in den Sommer rein leidet sie ganz schön doll.
Krass. Ja, bei mir war das ja eben Hausstaub. Bei mir ging das damals immer so, als ich auf Dachböden war, hatte ich auf einmal so tränende Augen und musste niesen. Und irgendwann, meinte meine Mama dann, wir machen das jetzt mal. Und das hat echt super geholfen. Ich finde das total spannend. Du meinst gerade, du hast gar keine und deine Schwester hat ganz viele. Es kann also auch von Geschwister zu Geschwister unterschiedlich sein.
Ja, das kann der Fall sein. Ich bin die Zweitgeborene. Vielleicht habe ich einfach schon mehr im Dreck gespielt als meine Schwester. Auf jeden Fall hatte ich da wirklich Glück.
Aber wodurch entwickeln sich denn Allergien? Ist es genetisch vorgegeben oder ist es, wie du sagst, im Kleinkindalter macht man dies und das und deswegen wird es halt vielleicht weniger oder...
Also mittlerweile geht man davon aus, dass nicht nur ein Faktor da eine Ursache darstellt, sondern das Ganze multifaktoriell passiert. Einerseits haben wir eben diese Hygienehypothese, wo man sagt, dass in Haushalten, wo viel Desinfektionsmittel und eine starke Reinlichkeit vorherrscht, eben das Risiko für Allergien höher ist. Wir haben definitiv eine genetische Komponente. Das heißt, sind Eltern betroffen oder Geschwister, dann ist automatisch auch das Risiko eben für das Neugeborene höher, eine allergische Erkrankung zu entwickeln. Wir haben zunehmend Umweltfaktoren, die eine Rolle spielen. Die Luftverschmutzung. Wir sehen auch in Jahren, wo die Pollenbelastung geringer ist, dass die Menschen trotzdem starke Beschwerden haben und man sieht, dass die Pollen einfach aggressiver werden, selbst wenn der Gesamtpollenflug an sich gar nicht wahnsinnig erhöht ist.
Was sind denn so die, wie erkennt man als Papa oder Mama, dass das eigene Kind eine Allergie hat?
Also wenn es zum Beispiel um die Hausstaubmilbenallergie geht, das sind Kinder oder eben auch Jugendliche, die haben gerötete Augen, die jucken sich, die tränen viel, die müssen vermehrt niesen, haben eine verstopfte oder auch eine dauerlaufende Nase. Der allergische Schnupfen, der in dem Fall bei den Hausstaubmilben ganzjährig auftritt. Und die Kinder haben insbesondere nachts und in den frühen Morgenstunden eben da, wo die Hausstaubmilben leben, also im Bett, vermehrt Probleme und das Ganze bessert sich über den Tag und geht dann eben in den Abendstunden weiter. Aber wir sehen eben auch eine saisonale Beschwerdezunahme. Das heißt, wenn wir alle mehr reingehen, uns mehr in Innenräumen aufhalten, im Herbst, im Winter, dann sind die Beschwerden besonders intensiv und bessern sich etwas im Sommer, aber an sich ist die Hausstaubmilbenallergie, und du wirst es wahrscheinlich bestätigen können, ein ziemlich lästiges, ganzjähriges Problem.
Ja. Da fallen mir direkt 3-4 Fragen ein, aber ich fange mal mit der ersten an. Vielleicht,
da habe ich direkt 99 Fragen im Gepäck.
Bin ja ein interessierter Mensch. Erste Frage wäre also, da wir noch am Anfang sind, welche Allergien sind denn die häufigsten bei Kindern? Also welche Arten gibt es? Weil Hausstaub kennt man natürlich irgendwie Pollen, aber was gibt es denn noch? Und was wären denn generell so neben den von dir genannten Symptomen oder Sachen, worauf man achten könnte, wie das die Menschen oder gerade die Kinder beeinflusst?
Also bei den Kindern kann das teilweise ziemlich früh losgehen. Wir sehen das in der kinderärztlichen Praxis schon oder auch teilweise in den Notaufnahmen im ersten Lebensjahr, wo mit Beginn der Beikost es zu allergischen Reaktionen kommt. Wenn man dann genauer nachfragt, findet man häufig auch dann schon Probleme mit der Haut, ne? Also Stichwort Neurodermitis. Man ordnet ja allergische Erkrankungen den atopischen Erkrankungen zu, da gibt es die Neurodermitis, die allergische Rhinitis, auch allergischer Schnupfen genannt, und später im Schulkindalter dann das allergische Asthma. Da gibt es auch Zusammenhänge. Und ja, das kann schon mit Nahrungsmittelallergien im ersten Lebensjahr beginnen. Und Kleinkinder im Kindergartenalter können schon eben auch symptomatisch werden durch die Hausstaubmilbenallergie. Und das Ganze geht dann weiter mit anderen inhalativen Allergien, also der Birkenpollenallergie oder Haselpollenallergie, im Sommer die Gräserpollenallergie. Ja.
Also einiges.
Da gibt es ein großes Potpourri, genau.
Ich fand das gerade voll spannend, als du meintest, dass es auch in besonders reinlichen Haushalten dann auch vermehrt zu Allergien kommen kann. Er musste jetzt spontan an so diese alten Erziehungssprüche, Dreck reinigen.
Bei euch ja nicht der Fall.
Nee, da musste ich gerade an diese Sprüche, so Dreck reinigt den Magen, also die 5-Sekunden-Regel, wenn was runterfällt, denken. Woran liegt das, dass es eigentlich total wichtig ist, dass die Kinder auch damit in Berührung kommen von Kind auf, oder?
Also es ist so, dass man eigentlich davon ausgeht, dass das Immunsystem beschäftigt werden muss. Und das, worüber Eltern immer klagen, die vielen Infekte in den ersten Lebensjahren, Stichwort Kindergarten, ja. Winter, Das ist eigentlich ganz gut für das Immunsystem, auch wenn sich das für euch überhaupt nicht so anfühlt. Aber das Immunsystem wird beschäftigt und es setzt sich mit tagtäglich wahnsinnig vielen Viren, Bakterien, Pilzen auseinander. Und man kann sich auch vorstellen, wenn dann eben diese Beschäftigung fehlt, dann setzt sich das Immunsystem mit dem auseinander, was es hat. Und das ist eben dann der eigene Körper oder Pollen, die eigentlich, oder Hausstaubmilben, die eigentlich gar nicht gefährlich sind. Es sucht sich seine Beschäftigung.
Das war ein ganz tolles Plädoyer für die 3-Sekunden-Regel. Wir werden sie einfach wieder einführen und konsequent durchziehen.
Und Hannes spricht ja auch aus Erfahrung, weil du machst ja gerade die Eingewöhnung mit eurer Tochter und da nach ein paar Tagen kam auch schon der erste Kita-Infekt, oder?
Welchen meinst du? Also das war schon krass. Bis jetzt ist es, das erste Jahr war schon sehr intensiv, aber weil mein großer Sohn schon länger in der Kita ist, da geht natürlich einiges rum. Aber das erste Jahr von meinem Sohn, das war das Heftigste. Ich war noch nie so oft krank in meinem Leben wie in diesem ersten Jahr.
Ja.
Und ich muss auch sagen, ich reagiere auf jeden Fall mehr, auch wenn es nicht allergisch gegen Pollen, aber wenn es so richtig doll ist und so, merke ich schon auch, okay, fängt die Nase auch an zu laufen. Ich würde mich ja jetzt aber nicht als allergisch bezeichnen. Ist aber intensiver geworden durch die letzten Jahre, muss ich sagen.
Also kann man sagen, auch deine Immunlücken wurden jetzt mit der Kita wieder geschlossen.
Absolut topfit bin ich.
Ich mag aber den Ansatz, dass das Immunsystem beschäftigt werden möchte. Das finde ich, da kann man eigentlich jeder Krankheit was total Positives abgewinnen.
Ja.
Ist einfach ein bisschen beschäftigt gerade. Finde ich gut. Wie ist denn so der prozentuale Anteil, Monique? Also wie oft treten denn Allergien bei Kindern auf?
Also in der deutschen Gesamtbevölkerung sind ungefähr 23 Millionen Menschen betroffen von einer allergischen Erkrankung.
Krass.
Und 20% der Kinder entwickeln im Laufe ihrer Lebenszeit auch eine allergische Erkrankung. Und beim Heuschnupfen kann man sagen, dass ungefähr jedes 11. Kind betroffen ist. Und damit sprechen wir halt auch nicht von einem banalen Schnupfen, der mal irgendwie irgendwen betrifft, sondern das sind wirklich, wirklich viele Kinder und Jugendliche und später dann eben auch Erwachsene, wenn das nicht therapiert wird.
Wann wäre denn auch ein Alter und ein Zeitpunkt, wo du als Kinderärztin empfehlen würdest, am besten einfach mal beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin vorbeischauen?
Jetzt. Also man kann eigentlich sagen, sobald das Kind Beschwerden hat, wobei man beachten muss, eigentlich sind bei kleinen Kindern die Eltern, die leiden. Gerade die Hausstaubmilbenallergie ist eine Erkrankung der Eltern. Oder ein Problem für die Eltern, denn...
Wieso?
Naja, wenn das Kind nachts nicht schläft, so, dauererkältet ist, übellaunig, also schlechter Schlaf, jeder weiß das von euch, macht was mit einem und das macht eben auch was mit den Kindern. Die sind übellaunig, können sich schlecht konzentrieren, fallen vielleicht eher sogar durch Verhaltensauffälligkeiten auf, sind die Zappelphilipp in den Gruppen, dann macht das was mit der Familie und es ist eben in der Gesamtheit zu betrachten, sodass man sagen kann, wenn das Kind schlecht schläft, entsprechende Symptome zeigt, dann sollte man sich fragen, ob einen das stört. Meistens wird die Antwort ja sein. Mhm. Und dann ist eigentlich der Moment, wo man das mit seinem Kinderarzt besprechen sollte. Denn man darf eben nicht vergessen, Studien zeigen auch einfach, dass je früher das Kind die Möglichkeit zur ursächlichen Therapie bekommt, desto umfassender kann man von den Effekten eben profitieren. Und da spielt das Alter schon eine Rolle. Ja.
Ja, ich habe, glaube ich, dann relativ spät das bekommen. Relativ spät, ich habe es, glaube ich, mit 14 habe ich dann diese Hyposensibilisierung bekommen. Und ich kann jetzt auch ein bisschen mit meinem Wissen angeben, Monique, weil ich habe heute früh noch mit meiner Mama telefoniert.
Sag Bescheid, wenn ich wieder reinkommen soll.
Ja. Jetzt könnt ihr euch alle mal 10 Minuten Kaffee holen. Ja. Es gibt ja verschiedene Wege, wie man hyposensibilisieren kann. Es gibt einmal, korrigiere mich bitte, wenn ich irgendwas falsch sage, subkutan, das wird dann gespritzt. So habe ich es damals bekommen.
Genau, der Klassiker.
Der Klassiker. Das heißt, man bekommt, also so habe ich es damals bekommen, so ein bisschen Hausstaubmilben gespritzt, richtig, ne?
Genau, also das Prinzip der Allergie-Immuntherapie ist eben, dass du genau das, auf was dein Immunsystem überreagiert, immer und immer wieder gespritzt bekommst. Und bei der subkutanen Hyposensibilisierung ist es eben so, dass das Allergen unter die Haut gegeben wird. Das ist meistens der Oberarm. Und genau.
Und ich habe das ja damals am Anfang jede Woche bekommen, dann irgendwann immer alle 4 bis 8 Wochen. Dann gibt es noch den zweiten von 3 Wegen, wie ich hörte, sublingual. Das ist so ein Tropfen, den man unter die Zunge bekommt.
Genau, oder Tabletten, genau. Mhm.
Und oral, das ist dann im Mund oder das ist dann der dritte Weg?
Nee, also man fest subkutan sind beide Applikationsformen, also in Tropfen geht das Ganze, aber eben auch in Tabletten. Mhm. Genau, je nachdem, hängt so ein bisschen immer auch vom Alter des Kindes ab, vom relevanten Allergen und natürlich auch, was die Familien am Ende präferieren. Also gerade für einen aktiven Lebensstil, das ist dann teilweise schwierig, die Termine regelmäßig beim Arzt einzuhalten, sie zu vereinbaren, die entsprechende Wartezeit nach der Spritze einzuhalten, die einfach wichtig ist. Und wenn man mehr Flexibilität braucht, ist die Therapie zu Hause mit Tabletten oder Tropfen dann manchmal die bessere Option. Und man muss ehrlicherweise sagen, nicht jedes Kind findet Spritzen toll.
Ja, voll. Und bei den Tabletten wäre das dann so, dann müssen die Kinder und die Eltern nicht zum Arzt gehen, die bekommen das dann und nehmen das dann zu Hause.
Ja, fast richtig. Okay. Also die Ersteinnahme ist tatsächlich in der Praxis, ne, um zu gucken, dass die Therapie gut vertragen wird. Und wenn das alles klappt, dann kann die Therapie zu Hause fortgesetzt werden. Genau. Okay. Man muss dann regelmäßig natürlich an die Rezepte denken und am Anfang sollte auch die Betreuung etwas intensiver durch den Arzt erfolgen, um einfach häufige Lokalreaktionen, die auftreten können, denn wir sprechen ja auch bei der sublingualen Therapie immer von einer Allergie, das heißt, da kann es auch mal kribbeln unter der Zunge und wenn der Patient da gut abgeholt wird und aufgeklärt wird, auch was passieren kann und was geeignete Gegenmaßnahmen sind, dann zeigt sich das einfach positiv in der Therapietreue durch den Patienten, denn man darf nicht vergessen, es ist eine Therapie, die erstmal 3 Jahre angesetzt wird, das erfordert ein bisschen durchhalten von den Familien oder von den Erwachsenen und Aufklärung und Wissen hilft immer.
und wie oft muss man denn die Tabletten nehmen, wenn man
die werden dann täglich eingenommen.
Ah ja, okay.
Genau. Okay. Außer wenn man mal einen Infekt hat,
ja,
wie in der Kita oder in der Schulzeit oder mal eine Wunde im Mundbereich, dann kann man da auch pausieren. Die Pause darf noch nicht zu lange sein. Dann würde man wieder empfehlen, dass die Ersteinnahme in der Praxis stattfindet, um sicher zu gehen. Genau.
Und wie lange? Also macht man da einfach über Jahre hinweg oder gibt es einen bestimmten Zeitraum und sagt, jetzt abgeschlossen, jetzt bist du...
Also die durchschnittliche Therapiedauer ist 3 Jahre. Es okay. gibt so ein paar Ausnahmen, die Insektengiftallergiker bekommen das bei bestimmten Risikofaktoren tatsächlich lebenslang. Die Therapie, der Imker, der auf Wespen- oder Bienengift reagiert,
ja, klar.
der braucht einfach ein bisschen mehr Unterstützung.
Mhm. Ja, unser Freund Max, der hat ja eine ganz starke Wespenallergie und wir waren mal mit Freunden beim Grillen und da wo hat ihm eine Wespe gestochen. Innerhalb von kürzer Zeit ist er angeschwollen, wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und seitdem hat er auch immer so ein Pen dann dabei. Also und das kann richtig gefährlich werden.
Das kann richtig schief gehen, genau. Ja. Wobei man sagen muss, dass es unterschiedliche Risiko gibt bei den verschiedenen Allergieursachen. Also wir haben gerade bei den Nahrungsmittelallergien und Insektengiftallergikern ein hohes Anaphylaxierisiko. Also
was ist das?
Die Wahrscheinlichkeit, dass es eben zu sehr, sehr schweren, teils lebensbedrohlichen Reaktionen kommen kann, das ist bei den inhalativen Allergien tatsächlich ein bisschen entspannter. Aber nichtsdestotrotz plädieren wir Kinderärzte auch immer dafür, das nicht als banalen Schnupfen abzutun. Und das Ganze ernst zu nehmen. Und es gibt, wir sehen ja Spannbreiten von Symptombildern in der Praxis von bis. Und es wäre einfach total super, wenn das dann nicht der 30-jährige, schwer asthmatische junge Mann ist, der nicht mehr aufs Fahrrad kommt und sich kaum noch belasten kann, weil einfach seine Allergie wirklich fortgeschritten ist und ein schweres, unkontrolliertes allergisches Asthma vorliegt. Also das ist der Worst Case.
Okay, weil das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, da, ich habe nämlich gelesen, es kann eben dazu kommen, was du gerade meinst, das heißt, nennt sich auch Etagenwechsel, oder? Dass sich sozusagen eine Allergie verstärkt und das dann zu Asthma wird. Ist
genau.
das richtig, oder?
Genau, also es gibt in der Medizin die Begriffsdefinition des atopischen Marsches oder auch eben Etagenwechsel. Etagenwechsel bedeutet letztendlich, dass die Symptome aus dem Nasen-, Augen-, also dem oberen Atemwegsbereich auf die unteren Atemwegsbereiche übergehen. Und dann eben allergisches Asthma entsteht, genau. Der atopische Marsch ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Es beginnt im frühen Säuglingsalter, geht teilweise im Kindergartenalter weiter und zieht sich über Allergien im Schulkindalter und dann später eben auch allergisches Asthma fort. Ja.
Und ist denn die Hausstaubmilbe die häufigste Allergie?
Nicht ganz.
Nicht ganz.
Nicht ganz. Das ist auch tatsächlich ein bisschen altersabhängig, welche Allergie wo wann vertreten ist. Man kann aber sagen, dass die Hausstaubmilbenallergie eine der undankbarsten ist.
Ja.
Denn wir haben extrem kleine Allergieauslöser, auch Allergene genannt, und die dringen einfach frühzeitig tief in die Atemwege, in die unteren Atemwege ein und haben ein hohes Risiko, eben zum allergischen Asthma zu führen. Und dann, wir können die nicht aus dem Weg gehen, den Hausstaubmilben. Sie sind überall.
Also ich weiß aus persönlicher Betroffenheit, dass es super nervig war. Also überall hatte ich irgendwie einen tränenden Augen und ich bin echt froh, dass ich das nicht mehr habe.
Jetzt käme die Frage, die ich am Anfang als drittes stellen wollte, die passt jetzt perfekt.
Wer wird deutscher Meister?
Ja. Fast. Du hast ja schon gesagt, verstecken sich oft im Bett. Also wo sind Hausstaubmilben generell zu finden? Was kann man dagegen tun? Reicht es, beim Staubsauger rüberzugehen? Muss der Bezug jede Woche gewaschen werden? Das wäre, glaube ich, so, was mich sehr interessieren würde.
Sie sind überall, ist die Antwort. Also Hausstaubmilben machen sich überall da breit und bequem, wo du dich niederlässt, wo du dich ausruhst. Und das ist tatsächlich nicht nur das häusliche Umfeld, also dein Bett, deine Couch, der Flocati-Teppich, das Kuscheltier, die Kuschelhöhle, sondern du hast dazu auch Kontakt, wenn du Bus fährst, wenn du irgendwo sitzt, überall da, wo Stoff ist, wo Staub sich niederlassen kann.
Man ist fast machtlos dagegen. Oder was könnte man
ganz tun? Also eine Säule der Allergietherapie ist ja eben auch die Allergenreduktion. Das heißt, du schaust, was du tun kannst, um die Anzahl der Hausstaubmilben zu reduzieren. Und da gibt es schon einige Möglichkeiten. Aber der Glaube, ein wahnsinnig reinlicher Haushalt löst das Problem. Den Zahn muss ich dir leider ziehen.
Okay.
Das ist nicht möglich. Also wir leben mit Hausstaubmilben, wir müssen mit ihnen leben. Und du kannst zum Beispiel deine Bettwäsche entsprechend waschen, mindestens 60 Grad oder je nach Hersteller auch höher. Je höher, desto besser. Es gibt spezielle Bezüge, ein sogenanntes Encasing, was man auch bei nachgewiesener Hausstaubmilbenallergie über den Arzt bekommen kann. Das ist krankenkassenfinanziert. Das sind bestimmte Bezüge für Kopfkissen und Decken und Matratzen, damit du eben weniger Kontakt hast. Wir reagieren übrigens nicht auf die Hausstaubmilbe, sondern auf ihren Kot.
Ach krass.
Und eiweißhaltige.
Die Info hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Und eiweißhaltige Körperreste. Es ist nicht der Staub, auf den wir reagieren.
Krass.
Dann entsprechend Kuscheltiere für 24 bis 48 Stunden ins Tiefkühlfach, wenn das geht, wenn das Kind mitmacht. Oder ihr habt doppelt Kuscheltiere, dann ist das auch eine gute Möglichkeit.
Das erzählst du mal meiner Tochter, ja?
Ja, schwierig, schwierig. Aber natürlich, wenn ich einen Atopiker-Haushalt habe, mehrere Familienmitglieder wirklich von Allergien betroffen sind, dann sollte man sich auch über die Ausstattung der Wohnung mal Gedanken machen. Muss es wirklich der lange Vorhang sein? Oder tun es vielleicht auch Plissés? Ist Laminat oder PVC oder irgendeine andere glatte Fußbodenoberfläche eine Option statt dem Flocati-Teppich? Müssen es 20 Dekokissen sein oder lässt sich da die Anzahl reduzieren? Genau.
Muss es die Couch sein? Kann es nicht eine
Holzbank sein? Muss es eine Couch sein? Dann kann es nicht auch eine Luftmatratze.
Einfach mal neue Richtungen denken.
Aber dann macht ihr eben auch die Ledercouch vielleicht.
Ah ja.
Ein Vorteil.
Dies, okay.
Genau, regelmäßig die Böden wischen. Es gibt gerade für die Pollenallergiker auch Luftfilter für die Wohnung. Seit Corona ja etwas mehr etabliert.
Die bringen auch wirklich was, diese Filter.
Sagen die Hersteller.
Okay.
Und diese Filter gibt es tatsächlich auch für den Staubsauger. Denn wenn du staubsaugst und für allergenarme Verhältnisse sorgen möchtest, dann bringt es halt wenig, wenn es am Ende hinten wieder rausgeschossen kommt und alles fröhlich in der Luft verteilt. Das heißt, auch da gibt es sogenannte HEPA-Filter, die Abhilfe tun können.
Monique, das ist ja wirklich ein richtiger Kampf gegen die Hausstaubmilbe. Ja. Das finde ich sehr gut. Aber ich bin sehr happy, dass ich das gemacht habe damals.
Monique, was wäre denn so, okay, das ist jetzt sehr viele Informationen, was würdest du denn empfehlen, gibt es irgendwie eine Seite, wo man sich informieren kann oder wo ist ein guter Anlaufpunkt erstmal, um sich irgendwie schlau zu machen?
Also da gibt es die Möglichkeit, man kann sich von A bis Z über Allergien und Hausstaubmilbenallergien Tipps und Tricks auch im Internet informieren. Und allergiecheck.de ist eine Möglichkeit, sich dort ausgiebig Informationen zu holen. Dort findet man auch eine Facharztsuche, denn nicht jeder Arzt übernimmt die Diagnostik oder Therapie. Und das ist eine Facharztsuche, wo man die Postleitzahl eingeben kann und dann entsprechend die Fachärzte und Fachärztinnen, die in der Region sich darum kümmern, suchen. Und das erleichtert, glaube ich, sehr die Suche.
Ja,
also wenn eure Kinder Betroffene sind, dann geht mal auf allergiecheck.de und da könnt ihr alles rundum, nicht nur die Hausstaubmilbe erfahren, sondern auch einen passenden Facharzt finden. Finde ich gut.
Ja, ich finde sowas hilft mir immer voll, weil ich bin gar kein zum Arzt geh Mensch und es hilft mir im Internet, also es ist schon eine Riesenhürde, wenn man online einen Termin buchen kann, das ist mir schon wichtig, aber auch gerade dieser ganze Prozess raussuchen, okay, wo gehe ich hin, macht es Sinn, ist irgendwie hilfreich dann manchmal.
Und du kommst jetzt auch in ein Alter, wir kommen in ein Alter, wo man auch mal zur Vorsorge geht, noch nicht ganz, aber mit Mitte 30, aber trotzdem.
Ich habe das vor.
Wir haben darüber schon gesprochen im Podcast.
Du bist da vorbildlich, ich habe das noch vor, aber das bringt mich auch zu einer anderen Frage, Vorsorge. Zum Beispiel ist ja auch Ernährung ein großer Faktor. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel auch gerade bei Kleinkindern Ernährung in Bezug auf Allergien oder Vorbeugung?
Das ist gut, dass du fragst. ich würde sogar noch weiter ausholen, denn die Allergieprävention beginnt eigentlich schon in der Schwangerschaft. Und da ist es zum Beispiel wichtig, dass Schwangere wissen, dass es keine unbegründeten Diäten während der Schwangerschaft geben sollte. Das heißt, wenn ich keine nachgewiesene Allergie habe, dann bitte ausgewogen und vollwertig sich auch schon während der Schwangerschaft ernähren. Es geht dann weiter, natürlich Stichpunkt Stillen. Stillen, hat man immer gesagt, ist eine Allergieprävention. Heute gibt es einige Studien, die zeigen, dass das Ganze eben nicht so einfach wie immer in der Medizin ist, sondern multifaktoriell, also einfach viele gute Begleitumstände, Allergien vorbeugen können. Bei Einführung der Beikost hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Da wird frühzeitig die Einführung von Beikost empfohlen, also teilweise sogar ab dem 4. Lebensmonat, aber so 5., 6. Lebensmonat ist ein guter Zeitpunkt, um zu starten. Und zwar auch mit allem. Also keine unbegründeten Diäten oder Weglassen von Nahrungsmitteln bei Kindern. Diäten sollten eh nur in Rücksprache mit dem Kinderarzt immer erfolgen, damit einfach frühzeitig das Immunsystem viel Kontakt mit diversen Allergenen bekommt. Und man weiß heute, dass es so ein bestimmtes Fenster zwischen dem 4. und 6. Lebensmonat gibt, was da okay definiert wird vom Immunsystem, bleibt meistens auch okay. Das heißt, dieses Fenster sollte man nutzen.
Sehr krass. Das heißt, dass man zwischen 4. und 6. Monat ruhig mal auch mal ein paar verschiedene Früchte und Gemüse, also man wusste ja eh als Eltern irgendwie ausgewogen, das zu ernähren, aber es ist interessant, dass es genau so eine Spanne gibt, das wusste ich nicht.
Ja, man nennt das so vulnerables Fenster und ganz wichtig an der Stelle, Beikosteinführung bedeutet nicht, dass mit dem Stillen aufgehört werden soll. Also es gibt da einige, die dann sagen, ja, aber ich möchte doch stillen. Ja, total gute Idee, mach das, begleitend.
Mhm. Spannend. Okay, was ich auch spannend fände, kann man denn, wenn man mehrere Allergien jetzt hat, ist das dann eine einheitliche Therapie oder kann man die gleichzeitig behandeln? Ist das problematisch?
Also der erste Schritt ist immer bei allem, dass ich zum Arzt gehen muss und einen Allergietest machen lasse. Denn dann weiß ich wirklich, auf was reagiere ich. Und ja, man kann mehrere Therapien gleichzeitig durchführen. Viele Leute wissen auch nicht, dass wenn ich unter einer Frühblüherallergie zum Beispiel leide, die Therapie mit den Birkenpollen ausreicht. Ich muss also nicht alle Bäume einmal durchrütteln und jeden einzelnen Baum nutzen für die Therapie, sondern das Immunsystem kann gar nicht unterscheiden zwischen den verschiedenen frühblühenden Bäumen beziehungsweise den Pollen. Die sehen sich sehr, sehr ähnlich und so funktioniert auch die Therapie. Das heißt, habe ich eine Allergie auf Frühblüher wie Hasel, kann ich mehrere Allergien gleichzeitig mit der Birke oder dem Birkenpollenpräparat therapieren. Das Gleiche gilt auch für Gräser. Also wir haben zig hunderte verschiedene Gräser in Deutschland. Ich muss aber nicht jedes einzelne Gras A testen und B auch für die Therapie nutzen. Da gibt es bestimmte Leitallergene, die werden in der Therapie benutzt. Und wenn ich zum Beispiel unter Hausstaubmilbenallergie, so wie du, leide und gleichzeitig noch eine Frühblüherallergie habe, dann können die parallel therapiert werden, ja?
Ja, sehr gut.
Spannend.
Gut zu wissen.
Was heutzutage alles möglich ist, Hannes, ja?
Hätte ich nicht für möglich gehalten.
Diese moderne Medizin.
Jetzt haben wir die große Freude, heute eine Kinderärztin hier bei uns im Podcast-Studio sitzen zu haben. Ich habe noch mal so ein, zwei allgemeine Fragen. Was können denn Eltern tun, um das Immunsystem ihrer Kinder in den ersten Jahren so richtig zu stärken?
Es beschäftigen. Also wir haben ja vorhin schon drüber geredet, dass das Beste eigentlich ist, wenn das Immunsystem viele Reize bekommt, mit vielen verschiedenen Allergenen in Konfrontation gebracht wird. Der Urlaub auf dem Bauernhof, großartige Sache. Wenn die Kinder sich beim Spielen dreckig machen, großartige Sache, gerne bis zum Ohrläppchen. Und
also einfach mal doch statt Sahnetorte einen kleinen Sandkuchen machen.
Dreck reinigt den Magen. ja, und auch die Kita tut da sehr viel Gutes, denn wenn man irgendwo viel Kontakt zu Allergenen, Erregern, wie Viren und Bakterien hat, dann ist das Immunsystem beschäftigt. Und natürlich auch eine ausgewogene Ernährung. Nicht rauchen ist ein großes Thema. Auch Passivrauchen schädigt auf vielen Ebenen und spielt auch tatsächlich bei der Allergieprävention, nicht nur in der Schwangerschaft, sondern eben auch später im Leben der Kinder, eine große Rolle.
Wenn Sie den Rauch passiv einatmen, dass das sozusagen förderlich ist für Allergien?
Jeglicher Nikotinkonsum, genau. Also es ist ja ein Irrglaube zu denken, dass Passivrauchen weniger schädlich ist. Es ist natürlich immer noch besser, als den Nikotinqualm ins Gesicht zu bekommen. Ja. Aber auch durch Passivrauchen, der Mensch atmet ja nach dem Rauchen weiter. Und das kennst du vielleicht, wenn du in Haushalte gehst, wo geraucht wird. Selbst wenn die Menschen eigentlich auf den Balkon gehen oder raus, du riechst es im Haus.
Mhm.
Und den Nikotin sind eben auch die Kinder ausgesetzt.
Ja. Welche Rolle spielt körperliche Aktivität für die gesunde Entwicklung von Kindern und wie viel ist ideal?
Wann immer es möglich ist. Ja. Also ich bin sehr dankbar, dass du die Frage stellst, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der Übergewicht oder die Steigerungsform Adipositas eine für mich erschreckend immer größere Rolle einnimmt. Mhm. Also wenn wir mit offenen Augen spazieren gehen, dann sehen wir, dass dieses Problem des Übergewichts nicht mehr, schon lange nicht mehr ein Problem in Amerika nur ist, sondern das Problem ist seit Jahren auch bei uns angekommen und die Kinder bewegen sich immer weniger, elektronische Medien werden exzessiv konsumiert und ich weiß nicht, ob du es mal im Urlaub erlebt oder mitbekommen hast oder in Restaurants, wie viele Kinder ein iPad vor den Augen haben, während sie seitlich Essen bekommen. Das heißt, wir Kinderärzte plädieren dafür, wann immer möglich, raus an die frische Luft, am Wochenende vielleicht mal raus in den Wald oder wo auch immer man sich austoben kann, Spielplätze. Die Unterhaltung und Beschäftigung von Kindern ist relativ simpel, wenn es Spielplätze oder Natur gibt. Also auch nicht immer die geraden Wege benutzen. Einfach mal mein ehemaliger Kollege in der Praxis hat immer empfohlen, einfach mal quer durch den Wald gehen oder quer durch die Wiesen laufen. So lernt das Kind, dass es eben auch mehr gibt als gerade Asphaltwege und betonierte Fußwege. Das ist auf mehreren Ebenen sehr, sehr förderlich auch für die neurologische Entwicklung der Kinder. Unebene Böden, Klettern, Rutschen, das, was Kinder eigentlich ziemlich gerne von Natur aus machen, ist tipptopp.
Voll schön. Das finde ich einen sehr coolen Tipp. Auch mal quer durch den Wald laufen. Finde ich echt mega cool. Das stimmt schon, weil man ist ja schon immer so darauf aus, irgendwie die normalen Wege zu gehen. Heute laufen wir mal quer durch den Wald, Hannes.
Finde ich gut. Sehr schön.
Einfach mal einen Baum klettern.
Ja. Monique, vielen Dank, dass du uns heute in die große Welt der Allergien mitgenommen hast. Vor allem dann auch ein bisschen Hyposensibilisierung, was man tun kann, gerade wenn Eltern irgendwie merken, ich glaube, mein Kind ist irgendwie allergisch, wohin sie sich wenden können. Das hat Mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe auch dir, Hannes.
Ja, mir auch. Ja.
Sehr, sehr, sehr gerne.
Und dass du den weiten Weg aus Hamburg auf dich genommen hast und hier halt persönlich bei uns im Studio bist. Wir haben zum Abschluss noch zwei, drei Fragen an dich, die gar nichts mit Allergien und die gar nichts mit deinem Beruf zu tun haben, aber wir haben sie trotzdem mitgebracht.
Leg los.
Na gut, die erste Frage hat ein bisschen was mit deinem Beruf zu tun. Was hast du von Kindern gelernt?
Dass man keine Sprache braucht, um sich gegenseitig zu verstehen. Also ich finde es total faszinierend, wie sich schon kleine Kinder, Säuglinge, eigentlich mitteilen. Und es bedarf keiner Worte und eigentlich auch keiner Sprache, sondern die, also doch schon der Körpersprache, denn die kommuniziert eigentlich schon ziemlich gut und ziemlich früh und das fand ich sehr, sehr faszinierend.
Voll schön. Du kannst heute Abend, wenn du wieder in Hamburg bist, drei prominente Persönlichkeiten, egal ob lebend oder nicht mehr lebend, mitnehmen zum Essen. Wen nimmst du denn da mit?
Auch eine gute Frage. Ich würde tatsächlich meinen Mann mitnehmen. Denn der kennt die besten Restaurants und hat einen sehr guten Geschmack und weiß, was ich mag.
Da wäre das schon mal sicher, ja.
Ich würde Albert Einstein mitnehmen wollen, weil ich ihn als eine sehr interessante Persönlichkeit einschätze und die Chance, ihn kennenzulernen, leider verpasst habe. Und Robbie Williams.
Oh.
Also eine Männerriege, weil ich seit meiner Teenie-Zeit Robbie Williams-Fan bin.
War auch, glaube ich, einer meiner ersten Konzerte Robbie Williams in der Wohlheide in Berlin.
Ja.
Stark.
Ich war mal mit meinem Papa in Dresden. Das war auch ein Megakonzert. Direkt We Love to Entertain You oder I Love to Entertain You.
Ah, ist mega gut.
Let Me Entertain You, ne?
Let Me Entertain You.
Großartiger Performer und Sänger. Und Monique, ich habe auch noch eine allerletzte Frage. Was würdest du heute deinem 8-jährigen Ich raten?
Nimm das Leben nicht so ernst.
Schön.
Sehr gut. Und dann kommt natürlich abschließend, obligatorisch, hier im Papas Podcast die Tagesempfehlung. Wir brauchen also einen Musiktipp von dir, einen Song und eine generelle Empfehlung.
Eine generelle Empfehlung? Ich habe drüber nachgedacht. Wenn du in Griechenland Urlaub machst, nimm Badeschuhe mit.
Das ist ein sehr guter Tipp. Es gilt auch für die Adriaküste generell. Kroatien, Slowenien, Italien. Das ist immer ein sehr guter Tipp. Finde ich sehr gut.
Und als Song? Ich kann mich nicht ganz entscheiden. Deshalb nehme ich einfach eine Playlist. Und zwar die Summer Memories Playlist von DJ Ramon. Perfekt für den Sommer. Perfekt für die letzten Sommerpartys. Oder ein Sundowner.
Ah, das klingt wunderbar.
Sehr schön, die packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Hannes, was hast du uns denn mitgebracht?
Musikalisch, ich überlege gerade, ich empfehle einen Song, den ich schon mal empfohlen habe, aber ich höre ihn so oft, das ist der Lieblingssong meiner Tochter und mir auch gerade. Ist einfach, da geht es mir richtig gut. Und das ist heißt Under the Pressure und ist von The War on Drugs. Und ist einfach ein unfassbar schöner Song. Ich liebe ihn. Und dann, weil wir auch über Ernährung gesprochen haben, es fiel mir heute ein, beim Spazieren auf dem Weg zur Kita, wenn ihr euch eine Lasagne macht, dann probiert mal, macht mal einen Schuss Ananassaft rein. Das ist der absolute, das macht es einfach, habe ich festgestellt, weil ich gestern im Restaurant war und war so, ja, alle Lasagne in den Restaurants sind sehr gut oder gut, okay, aber Ananas in diese Bechamelsoße, die helle Soße, das macht den Unterschied aus. Es ist ein Aha-Erlebnis, ein sensorisch-emotionales, kulinarisches Aha-Erlebnis, das ich euch nicht vorenthalten wollte. Das ist mein Tipp.
Hä, aber ist das wirkliche Originalrezept?
Gemeint. Nee, eigentlich nicht. Aber meine Mama macht das, die hat das von der Freundin. Meine Schwester macht es mit Orangensaft, das ist auch okay. Aber Ananassaft ist einfach so eine Note, die man wirklich rausschmeckt. Muss einen ganz kleinen Schuss, aber das macht richtig was aus.
Und passt zum Sommer.
Ja. Ja. Ach, Lasagne ist eh geil. Oh, ich habe Lust auf Lasagne jetzt.
okay, das finde ich großartig. Ich habe noch nie gehört, deswegen muss ich jetzt nochmal nachfragen. Also
dafür
ich habe euch
in deinem Leben, dir solche Sachen auch eben mitzuteilen und zu ermöglichen dann im Nachgang.
Hier, Monique, jede Woche kriege ich hier solche Tipps, das ist der Wahnsinn. Ja,
Lifehacks.
Lifehacks.
Macht eure Lasagne mit Ananas.
Das finde ich großartig. Also ich habe euch, ich übernehme jetzt direkt mal Moniques Tipp und möchte das nochmal doppelt unterstreichen. Lauft diese Woche mal einmal quer durch den Wald. Das finde ich großartig. Das würde ich gern nochmal als Tipp mitgeben, den ich gerade bekommen habe. Und als Song habe ich mitgebracht I Got My Stereo von Finger und Kadel. Richtig cooler Song. Wir waren ja am Wochenende, werden wir nächste Woche nochmal wahrscheinlich drüber berichten, im Wald mit der Kita und da gab es auch eine Kinderdisco und der eine Papa hat diesen Song als erstes gespielt und da war die Tanzfläche eröffnet. I Got My Stereo, richtig cooler Song, der auch den Kindern gefällt.
Bin ich gespannt.
Mhm.
Kann ja nur gut werden, wenn es von dir kommt.
Monique, vielen, vielen Dank, dass du hier heute bei den Papas warst und uns in die Welt der Allergien mitgenommen hast.
Vielen Dank, dass ich euch kennenlernen durfte.
Ja, es war richtig lehrreich und spannend. Also vielen, vielen Dank und eine gute Heimreise und dann, wie wir gehört haben, auch einen wunderbaren und hoffentlich erholsamen Urlaub.
Danke, danke. Macht's gut.
Und euch allen da draußen wünschen wir ein richtig schönes Wochenende, eine gute Woche. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin.
Tschüss.
Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge. Jeden Samstag.